das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Kaum ist die neue Woche gestartet, kündigt die Regierung an, dass bald neue, erhebliche Veränderungen auf uns zukommen. Das Corona-Kabinett tagte und sagte noch nicht, worin die im Einzelnen bestehen werden. Bekannt ist zumindest, dass die neuen Corona-Quarantäne-Regeln für Reisende aus Risikogebieten ab Mitte Oktober kommen. Danach muss man nach Rückkehr mindestens 5 Tage zu Hause bleiben. Und auch in der Hauptstadt, wo mittlerweile ebenfalls 4 Bezirke als Risikogebiete gelten, wurde heute beraten, wie die Lage in den Griff zu kriegen ist. Dazu spreche ich gleich mit der Gesundheitssenatorin Berlins. Dass dort wohl etwas passieren muss, zeigen Bilder wie diese. Denn offensichtlich geht es in der Hauptstadt mancherorts doch laxer zu, als es die Corona-Regeln erlauben. Robert Holm über die größte Stadt Deutschlands und ihre immer größer werdenden Probleme.
Diese beiden haben ein Problem. In ihrem Bezirk gibt es jetzt mit Abstand die meisten Corona-Neuinfektionen Berlins. Neuköllns Amtsarzt und Neuköllns Stadtrat für Gesundheit kommen gerade vom Neuköllner Krisenstab.
Es macht mir sehr große Sorge und wir müssen jetzt ganz, ganz dringend handeln.
Und gleich gibt es hier für Sie den nächsten Krisengipfel, diesmal im Roten Rathaus, für ganz Berlin mit regierendem Bürgermeister und Vertretern der anderen Bezirke.
Wir müssen massive Kontrollen ausweiten, insgesamt in der Party- und Gastroszene. Zweitens, wir brauchen ganz, ganz dringend eine Werbekampagne, um die jungen Leute zu erreichen. Denn im Schnitt haben wir die Mit-30er, die am meisten von den Infektionen betroffen sind. Und das Dritte ist, wir müssen jetzt auch weitere Eindämmungsmaßnahmen im privaten Bereich vornehmen.
All das will er gleich mit seinen Kollegen abstimmen, damit Berlin geschlossen handelt. Auch wenn die Hotspots in den Innenbezirken liegen. Mitte mit 57 Fällen auf 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Friedrichshain-Kreuzberg mit 58,9, Tempelhof-Schöneberg mit 53,6 und Neukölln sogar mit 87,6 Fällen. Solche Bilder in Neukölln seit Tagen normal. Schlangen vor den Corona-Testpraxen.
Ich bin jetzt eigentlich schon überarbeitet, weil ich durchgearbeitet habe seit März. Und es wird nicht besser werden. Ich glaube aber, dass das in jeder großen Stadt so sein wird. Hier leben Menschen dicht auf dicht, man fährt U-Bahn. Es macht große Sorgen, wenn die Pflegeheime wieder betroffen sind, wenn ältere und Risikopatienten wieder betroffen sind. Und das ist ja abzusehen.
Und trotzdem, immer wieder gibt es in Berlin solche Szenen. Hunderte Menschen stehen zusammen, wie vergangenes Wochenende in Mitte. Die ersten Bundesländer haben die Berliner Innenbezirke jetzt zum Risikogebiet erklärt.
Viele laufen ohne Maske, ja, so wie ich jetzt.
Wir haben hier ein paar Grünflächen, wo einige Leute gerne mal ihre Feier machen.
Hier wohnen viele, die in die Heimat fahren und wieder hierher kommen. Ist egal, ob Türkei, Bulgarien.
Der Druck auf Berlin wächst und der kommt auch von der Bundesregierung.
Ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der Einzige mit Maske bin und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst und dir dann noch gesagt, wir brauchen sie hier nicht tragen. Dann sage ich doch, brauche ich nicht nur, muss ich sogar.
Rund 2 Stunden wurde heute im Roten Rathaus beraten. Über Sperrstunden, Alkoholverbote und vielleicht werden schon morgen neue Einschnitte verkündet.
Die Alternative ist ein Lockdown und das wollen wir alle verhindern mit aller Kraft. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, der Bevölkerung auch klarzumachen, Party ist jetzt nicht, wir müssen mit Einschränkungen leben.
Denn Warnen und Mahnen reichen in Berlin offenbar nicht mehr aus.
Ja, und in Berlin begrüße ich jetzt die Gesundheitssenatorin des Stadtstaates, Dilek Kaleidze. Guten Abend, Frau Kaleidze.
Schönen guten Abend.
Die Bundeskanzlerin sagte bereits, in Berlin muss was passieren. Gesundheitsminister Spahn rüffelte sie heute auch noch mal. Gerät bei Ihnen die Situation gerade völlig außer Kontrolle?
Man muss dazu sagen, dass Berlin in der ersten Phase dieser Pandemie sehr gut durchgekommen ist. Wir haben sehr früh reagiert. Unsere Gesundheitsämter haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Wir konnten die Ausbreitung eindämmen und auch die Berlinerinnen und Berliner haben sich sehr diszipliniert. In der Tat, wir haben seit einigen Wochen eine verschärfte Situation, aber die Infektionen gehen ja bundesweit nach oben. Und insgesamt haben wir eine Veränderung in Deutschland. Am Anfang waren es eher im Süden die Infektionen, inzwischen zieht es nach oben. Und vor allem die großen Städte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie auch Paris,
Frau Kaleitsche, bleiben wir einmal in Berlin. Sie sind ja eigentlich immer diejenige, die mit weiteren härteren Maßnahmen vorprescht. Maskenpflicht in Büros, nur zwei Haushalte sollen sich treffen dürfen, das ist die neueste Idee. Aber es klappt ja offensichtlich kaum, die einfachsten Regeln wie Masken beim Eintritt in ein Restaurant durchzusetzen.
Insgesamt kann ich schon feststellen, dass die Berlinerinnen und Berliner sich sehr wohl an die Regeln halten, aber es sind tatsächlich einige wenige, die die Regeln sehr wohl kennen, sie ignorieren, aber eher auch sehr egoistisch sich verhalten. Das ist das Nachtleben in Berlin, was uns gerade große Probleme macht.
Warum bekommen Sie es nicht in den Griff?
In den Griff bekommen wir es, indem wir ganz klar die privaten Feiern Obergrenzen eingezogen haben. Das ist ein Punkt gewesen, wo wir gehandelt haben. Und nun machen wir uns ran an mehr Regeln, auch für die Nachtszene.
Die wären?
Naja, das ist ganz klar, dass einfach in bestimmten Bereichen die Partys da sind. Das sind in Parks, aber auch im öffentlichen Raum, aber auch in Clubs und Restaurants zum Teil, aber eben auch in Bars. Und das ist ganz klar, dass wir hier die Regeln verschärfen und darüber diskutieren wir gerade und das werden wir auch tun.
Jetzt pendeln ja jeden Tag tausende Menschen in die Risikogebiete in Berlin zu ihrer Arbeit, als Touristen, Museen und laufen Gefahr, sich anzustecken. Müsste man nicht noch drastischere Maßnahmen ergreifen? Etwa Kultureinrichtungen schließen, noch mehr Homeoffice verordnen, also Kontakte insgesamt einschränken.
Ich denke, das Thema Kontaktbeschränkungen ist in der Tagesordnung auch bundesweit, nicht nur in Berlin. Da bin ich auch der Meinung, dass man im nächsten Schritt auch über Kontakteinschränkungen auch sprechen muss und auch handeln muss. Das ist ganz klar. Aber wir sind doch viel schlauer geworden und wir haben ja viele Bereiche, die Sie jetzt auch angesprochen haben, auch mit ganz klaren Hygieneregeln auch versehen. Und dort, wo die Hygieneregeln funktionieren, haben wir auch die Infektionen nicht. Sondern es geht tatsächlich um einen Bereich, wo es um Partys, Feiern geht, wo die Infektionsquellen sind. Und ich denke, wir müssen wirklich gezielt vorgehen und dort, wo die Infektionen stattfinden, dort auch neue verschärfte Regeln einführen. Und das machen wir in Berlin.
Ja, ich versuche herauszufinden, welche verschärfende Regeln. Also bedeutet das für Sie Alkoholverbot oder ab morgen darf man nur noch zwei Haushalte treffen?
Naja, da gibt es tatsächlich verschiedene Varianten. Ich habe einen Vorschlag gemacht und heute wurden auch mit den Bezirken gemeinsam mit dem Regierenden und Bürgermeister auch andere Varianten diskutiert. Und wir werden zu einer effektiven Lösung kommen. Aber das ist ganz klar, hier wird es neue Regeln geben, neue verschärfte Regeln geben. Natürlich geht es um Alkoholverbot, aber auch Sperrstunden und all diese Dinge. Es gibt ganz viele Vorschläge. Wir werden zu einer effektiven Entscheidung kommen.
Manche Berliner können ja jetzt nicht mehr nach Schleswig-Holstein oder nach Rheinland-Pfalz reisen, weil sie aus einem Risikogebiet kommen. Da könnten sich bald noch mehr Bundesländer anschließen. Wie finden Sie denn diesen strengen Umgang zwischen den Ländern?
Ja, es gibt da auch einen Austausch zwischen den Gesundheitsministerinnen und Ministern. Es sind zwei Bundesländer, die diese Regelung haben, alle anderen nicht. Also ist es ganz schwierig, weil Berlin eben kein Landkreis ist und die einzelnen Bezirke sind auch kein Landkreis. Die Verflechtung zwischen den Bezirken ist sehr groß und Risikogebiet heißt ja, dass es nicht nur Beschränkungen für die Menschen gibt, die dort wohnen und irgendwo hinreisen, sondern auch für Menschen, die dort waren. Und die Mobilität innerhalb der Bezirke in Berlin ist sehr groß. Also ist es einfach nicht praktikabel.
Also es ärgert Sie, dass jetzt zum Beispiel Schleswig-Holstein sagt, Berliner dürfen hier nicht mehr rein.
Ich weiß jetzt nicht, ob man über Ärgern reden kann. Die steigenden Infektionszahlen sind bundesweit ein Thema und da bringt es, glaube ich, wirklich nicht viel, wenn man dann aufeinander zeigt.
Ein Risikogebiet ist ja nun Risikogebiet, ob nun jemand aus Wien oder Berlin-Mitte kommt. Es geht auch ums Gefährdungspotenzial. Also wäre es dann konsequent zu sagen, okay, wir haben wirklich Risikogebiete und das machen wir auch innerhalb der Stadt und wir finden es okay, dass man das auch unter den Ländern macht?
Es ist einfach nicht praktikabel, weil diese Stadt Berlin ist so miteinander verflochten. Also Sie können jetzt Mitte oder Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln nicht vergleichen mit einem Landkreis. Denn die Mobilität ist so groß, dass es einfach nicht praktikabel ist, für andere Bundesländer zu sagen, wenn einer von dem Bezirk kommt, dann ist das jemand, der irgendwie insgesamt ein Risiko mitbringt. Weil was ist mit anderen Menschen, die in dem Bezirk waren und vielleicht das Infektionsrisiko genauso ist. Also es ist einfach nicht praktikabel.
Heute sagt der Regierungssprecher Seibert, nächste Woche erwarten uns erhebliche Veränderungen, abgesehen von Quarantäneregeln und digitaler Erfassung von Reisenden. Was kommt dann noch auf uns zu, Frau Kaleitsche?
Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, die Reiserückkehrenden im Blick zu behalten. Die Herbstferien stehen an und da ist mein Appell, einfach nicht zu reisen ins Ausland und weiter Risiken nach Deutschland mitzubringen. Und deswegen ist die Neuregelung, was Reiserückkehrende angeht, hier sehr wichtig. Und ganz, ganz wichtig ist, dass die Schnelltests kommen. Und zwar sehr schnell kommen. Ich denke, dass der Einsatz dieser Schnelltests gerade in sensiblen Bereichen wie die Pflege in Krankenhäusern ist enorm wichtig. Denn wir haben in Berlin zwar die Infektionen bei den Jüngeren. Aber es ist immer eine Frage der Zeit, dass die Älteren erreicht werden und entsprechend auch wir mehr Krankheitsfälle in den Krankenhäusern haben. Um das zu vermeiden, sind die Schnelltests sehr wichtig.
Gut, wir werden also morgen sehen, was es für Neuerungen bundesweit und in Berlin gibt. Danke, Dilek Kaleitsche, fürs Gespräch.
Danke auch.
Die Corona-Pandemie hat unser Leben grundlegend verändert. So gut wie jede und jeder fühlt sich belastet durch die vielen Einschränkungen und die Sorge um die eigene Gesundheit oder die wirtschaftliche Existenz. Zunehmend drückt die Corona-Krise aufs Gemüt und manche Menschen macht das krank. Und so wird immer klarer, dass dieser tiefe Einschnitt im Leben vieler dauerhafte Folgen haben wird. Dass immer mehr Frauen und Männer durch den erlebten Shutdown im Frühjahr und durch die eingeschränkten sozialen Kontakte depressiv werden. Marlene Kurkral hat eine Frau getroffen, die mitten im Leben stand, doch dann kam Corona.
Wenn Hanna malt, geht es ihr gut. Hanna ist 80 Jahre alt, möchte unerkannt bleiben. Vor der Pandemie war sie jeden Tag beschäftigt, im Bücherclub oder im Kunstverein. Mit Corona fiel das alles plötzlich weg.
Du möchtest ja eigentlich gern mal die und den besuchen. Ja, und dann war ich immer sehr einsam gleich. Ja, ich wurde traurig und dann habe ich auch eine Flasche Wein aufgemacht. Und das sollte ich nicht tun, weil das dann ohne Ende ist bei mir.
Hanna hat eine schwere Depression. Damit ist sie nicht allein. Seit der Pandemie behandelt Katharina Knüppling in der psychiatrischen Klinik Lüneburg deutlich mehr Patienten mit Depressionen, vor allem ältere Menschen.
Uns ist aufgefallen, dass wir viele Patienten behandelt haben mit schweren depressiven Syndromen in schweren suizidalen Krisen. Das heißt, Menschen, die den kompletten Lebensmut verloren haben oder tatsächlich auch versucht haben, sich das Leben zu nehmen.
Alle Patienten hätten berichtet, dass die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen sie schwer psychisch belastet haben. Keine Besuche der Enkelkinder, keine Kaffeekränzchen mit Freunden, kein Vereinsleben. Die plötzliche Isolation wegen Corona hat ältere Menschen besonders getroffen. Darauf weist auch die Bundespsychotherapeutenkammer hin. Erste Zahlen, wie sich der Gemütszustand der Menschen in Deutschland insgesamt seit Corona verändert hat, liefert eine vorläufige Studie der privaten Hochschule Göttingen.
Aus früheren Studien erwartet man ca. 1% von der Bevölkerung, der berichtet, dass sie unter schwerer Symptomatik leiden. In dieser Studie haben wir gefunden, dass diese Zahl ist um 5-fach erhöht. Das heißt, 5% von der Bevölkerung berichtet von schwerer Symptombelastung in Richtung Depression.
Depression ist eine Krankheit. Sich das einzugestehen, ist der erste und meist schwierigste Schritt für Patienten. Oft fällt es Angehörigen oder Freunden eher auf, wenn sich jemand verändert.
Es ist immer gut, den Betroffenen zunächst direkt anzusprechen. Es kann auch sinnvoll sein, dass sich Angehörige, die sich Sorgen machen, bei uns erstmal melden und von uns beraten werden.
Der Freund, der mich hierher gefahren hat, hat zu den Schwestern gesagt oder zu der Ärztin, ich nehme sie nicht wieder mit zurück. Das fand ich ja irgendwie toll. Und ich war auch am Boden zerstört, aber man hat mich aufgenommen. Und da habe ich gedacht, ein Glück, du wärst gerettet.
Hanna macht inzwischen wieder Pläne. Regelmäßige Walking-Spaziergänge gehören dazu. Mit engen Freunden und der Familie will sie offen über ihre Depression sprechen. Auch weil ihr Alltag wegen Corona eingeschränkt bleibt.
Eine Depression kann übrigens auch die Wirtschaft haben. Eine tiefgreifende Krise. Und wenngleich wir von Massenarbeitslosigkeit und reihenweisen Firmenpleiten derzeit weit entfernt sind, haben doch viele Unternehmen in Deutschland gewaltig unter Corona gelitten und tun es auch jetzt noch. Am Tag der Industrie des Bundesverbandes der deutschen Industrie gab es somit heute kaum ein anderes Thema zwischen den Wirtschaftsbossen und der hohen Politik. Wobei, nicht für jeden Betrieb bedeutet die Pandemie Umsatzeinbußen und Existenzangst. Manche kamen erst richtig in Schwung. Sebastian Deliger und Pirmin Schirnoll über Corona-Verlierer und Gewinner.
Manchmal ist Wirtschaft wie Sport, zum Beispiel Golf. Zumal in der Krise. Man weiß nie, wo der Ball landet, wenn die Bedingungen schwierig sind.
Wind, Regen und so weiter spielt eine sehr große Rolle beim Golf. Der Hauptziel beim Golf ist, den Ball zu kontrollieren.
Den Ball kontrollieren. Oliver Steil hat das geschafft, denn sein Geschäftsmodell passt zu den Bedingungen der Corona-Krise. Als Chef von TeamViewer in Göppingen stellt er Software her, um durch Fernwartung Computerprobleme zu lösen. Schon dieses Jahr war richtig gut. In den kommenden Jahren erwartet er einen Anstieg der Verkaufszahlen um 30%.
Es gab dann so eine gewisse Euphorie an der Börse für viele Titel, die mit Homeworking, Arbeiten aus der Ferne zu tun hatten. Das war bei uns dann auch so. Es war besonders ausgeprägt im ersten Quartal und im zweiten Quartal.
Im Golf würde man sagen, ein ziemlich guter Schlag. Und auch Wirtschaftsexperten sehen am Horizont einen Aufschwung.
Die Auftragseingänge nehmen zu, die Lieferketten funktionieren wieder. Also die Aussicht ist positiv. Die Krise beschleunigt die Digitalisierung. Die digitalen Unternehmen sind die Gewinner. Wir sehen auch in den Studien, dass Unternehmen, die bereits digitalisiert sind, schneller aus der Krise rauskommen. So war es in der Finanzkrise, das erwarten wir auch in dieser Krise.
Doch die alten Champions haben Probleme. Etwa die Automobilindustrie und die Mittelständler, die an ihr hängen. Beispiel die Firma Frech in der Nähe von Stuttgart. Druckgusstechnologie ist ihr Geschäft, etwa Kotflügel. Rund 45% des Umsatzes macht sie durch Zulieferungen an die Automobilindustrie.
Aber dann traf uns eben halt die Corona-Pandemie im März schon. Und so erreichten wir in den ersten 8 Monaten in diesem Jahr nur Aufträge, die 35% Rückgang darstellten gegenüber dem Vorjahrszeitraum.
Schon am 1. April hat das Unternehmen Kurzarbeit beantragt. Seit 8 Jahren arbeitet René Böhnisch hier als Abnahmetechniker. Für ihn ist die Lage
komisch, manchmal sogar beängstigend, wenn man sieht, wie wenig Leute auch da sind von unserem Stammpersonal. Also schon hätte man sich mal nicht vorstellen können.
Autoindustrie und Zulieferer sind auch ohne Corona herausgefordert.
Die Automobilindustrie ist doppelt getroffen. Sie hat zum einen diesen Einbruch, der jetzt konjunkturbedingt ist. Die Exportmärkte sind auch zusammengebrochen. Und der Strukturwandel, der uns eigentlich die nächsten Jahre, Jahrzehnte beschäftigen wird, trifft die Automobil noch mal besonders.
In der Krise ist es eben gar nicht so einfach, seinen Ball erfolgreich ins Ziel zu bringen.
Die deutsche Wirtschaft und ihr Kampf gegen die Pandemie. Die Meinung dazu von Sabrina Fritz.
Kreuzen Sie bitte an, wie geht es der deutschen Wirtschaft? Gut, schlecht, es kommt darauf an. Antwort 3 ist richtig, es kommt darauf an. Zum Beispiel, in welcher Branche man arbeitet und ob man die Digitalisierung ernst genommen hat. Wer immer noch keinen Online-Shop hat, hätte auch ohne Corona ein Problem. Wer als Autohersteller immer noch kein Elektroauto im Angebot hat, ebenfalls. Dass Deutschland es immer noch nicht schafft, dass wir an Ladesäulen so einfach Strom wie Bier zapfen können, ist ein Skandal. Anderes Beispiel. Warum kam niemand früher auf die Idee, dass man mit Videokonferenzen viel Zeit und CO2 einsparen kann? Und warum haben dann nicht wir Zoom erfunden? Aber nicht jede Krise ist selbstverschuldet. Wer eine Kneipe, ein Kettenkarussell oder ein Kreuzfahrtschiff betreibt, hat einfach Pech. Das Virus ist eine echte Spaßbremse. Da helfen staatliche Hilfen eine Zeit lang, aber sicher nicht ewig. Corona beschleunigt einen Trend, den andere Länder früher erkannt haben. Das Virus zieht unser Leben noch mehr ins Internet. Jede Krise eine Chance. Für diejenigen, die jetzt um ihren Arbeitsplatz bangen, mag das zynisch klingen. Aber die gravierenden Veränderungen, um die wir seit Jahren herumschleichen, kriegen jetzt eine Dynamik wie der Golfball beim Abschlag. Darum aufwachen, Deutschland, und die Digitalisierung endlich überall umsetzen, wo es geht. Solange aber das Bier zum Glück nicht aus dem Computer fließt, müssen wir Kneipen und Restaurants unter die Arme greifen, vor allem wenn sich jetzt alles wieder in die Innenräume verlagert. In Italien muss man am Eingang Fieber messen, selbst wenn man nur einen Kaffee trinken will. Wenn das unser Feierabendbier rettet, mir soll es recht sein. Also, noch ist das Glas der deutschen Wirtschaft halb voll, tun wir alles, damit es so bleibt.
Die Meinung von Sabrina Fritz. Eigentlich gehört er ins Bett oder jedenfalls isoliert auf die Krankenstation. Doch der berühmteste Patient der Welt, derzeit wahlkämpfend und auch ohne dies die große Bühne gewohnt, hielt es dort offenbar nicht aus. Und so wies Donald Trump seine Leute an, ihn, immerhin mit Maske, zu seinen vor dem Krankenhaus versammelten Fans zu kutschieren, um sich feiern zu lassen. Nur, dass er mit dieser kleinen Spritztour nicht nur sich gefährdete, sondern auch andere. Und wie schnell sich das Virus rund um den Präsidenten ausbreitet, zeigt sich an neuen Fällen im Weißen Haus, in das der Präsident noch heute zurückkehren will, wie er am Abend ankündigte. Christiane Meyer über eine schwer zu durchschauende Krankengeschichte.
Vor dem Krankenhaus fast ein Happening. Ein harter Kern von Trump-Fans wartet hier auf gute Nachrichten und will den Präsidenten mit Gebeten und guten Wünschen unterstützen. Trump will heute unbedingt das Krankenhaus verlassen und zurück ins Weiße Haus. Und die Ärzte lassen ihn ziehen. Sein letzter Tweet: Ich fühle mich richtig gut, habt keine Angst vor Covid, lasst es nicht euer Leben bestimmen. Wir haben unter der Trump-Regierung großartige Medikamente und Wissen entwickelt. Ich fühle mich besser als vor 20 Jahren. Sein Leibarzt John Conley hatte von Anfang an Trumps Zustand als sehr stabil beschrieben, aber Vertrauen verspielt, weil er Teile der Wahrheit wegließ. Vor einer Stunde erklärte er, Trump könne nun zu Hause weiter behandelt werden. Wir bleiben alle vorsichtig optimistisch, denn wir sind auf unbekanntem Terrain bei einem Patienten, der diese Therapie so früh erhalten hat. Wir sehen auf das kommende Wochenende. Wenn er bis Montag in gutem Zustand bleibt, können wir aufatmen. Das Medikament Remdesivir wird normalerweise später eingesetzt. Die letzte Dosis wird er im Weißen Haus erhalten. Ungewöhnlich auch die frühe Kombination mit dem Steroid Dexamethasonum. Die Ärzte des Walter Reed Krankenhauses haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, sogar einen nicht zugelassenen Medikamentencocktail verabreicht. Jetzt heißt es warten. Wie es den mindestens 9 Personen geht, die sich mutmaßlich im Rosengarten des Weißen Hauses angesteckt haben, als Amy Coney Barrett nominiert wurde, ist nicht bekannt. Trump selbst hingegen wollte schon gestern klarstellen, dass ihn das Virus nicht aus der Bahn wirft. Und er meldete sich per Video zu Wort. Wir haben mehr Enthusiasmus als irgendjemand. Ich habe viel über Covid gelernt. Ich bin wirklich in die Schule gegangen. Eine richtige Schule. Ich verstehe es jetzt. Mit dem darauf folgenden Ausflug vor die Türe des Krankenhauses zu seinen Unterstützern zog der zu diesem Zeitpunkt hochinfektiöse Präsident heftige Kritik auf sich. Ich bin ernsthaft besorgt, denn Masken oder nicht, in einem geschlossenen Fahrzeug ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch. Vizepräsident Mike Pence, der ebenfalls mit vielen positiv getesteten Personen zusammen war, geht wieder auf Wahlkampftour. Ganz im Sinne des Präsidenten, nur keine Angst vor Covid.
Zurück nach Deutschland, wo am Wochenende dunkle Erinnerungen an den vergangenen Herbst wach wurden. Vor fast genau einem Jahr war es, dass ein Attentäter die Synagoge in Halle stürmen wollte. An Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest. Diesmal geschah es wieder an einem jüdischen Feiertag, dem Laubhüttenfest, dass ein kippertragender Student vor der Hamburger Synagoge angegriffen und dabei schwer verletzt wurde. Und wieder müssen sich nicht nur die Behörden, sondern auch die Gesellschaft fragen lassen, warum wird jüdisches Leben nicht besser geschützt? Claudia Drechsel.
Eine Geste der Anteilnahme. Viele Menschen in Hamburg wollen es nicht schweigend hinnehmen, dass gestern ein junger Jude verletzt wurde. Hier vor der Synagoge, am helllichten Tag, mitten in der Stadt.
Das tut mir total leid für diesen jungen Mann. Und ich hoffe es, ja, dass sich mehr tut.
Als Deutscher berührt mich das enorm. Und man kann in dieser Situation nicht mehr weggucken, heutzutage.
In diesen Tagen feiern Juden das Laubhüttenfest, eigentlich ein fröhliches Fest voller Dankbarkeit. Jetzt ist die jüdische Gemeinde erschüttert. Der Angreifer schlug mit einem Klappspaten zu, ins Gesicht, auf den Kopf. Der angegriffene junge Mann trug eine Kippa, war leicht als Jude zu erkennen. Offenbar eine antisemitische Tat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs, glaubt jedoch, dass der Verdächtige wegen einer psychischen Erkrankung vielleicht nur vermindert oder gar nicht schuldfähig ist. Möglicherweise ein verwirrter Einzeltäter also, doch das kann die Gemeinde nicht trösten.
Es mag sich um einen psychisch verwirrten Einzeltäter gehandelt haben, aber dieser verwirrte Einzeltäter wird seinen Hass irgendwo herhaben, möglicherweise aus dem Internet. Und wenn Millionen Menschen mit so einem Hass berieselt werden, dann wird sich immer ein verwirrter Einzeltäter finden, der so eine Tat begeht.
Wie auch nach dem Angriff in Halle vor fast einem Jahr, zeigt sich die Politik bestürzt. Wieder einmal vor Ort in Hamburg, aber auch in Berlin.
Das ist widerwärtig. Egal, was die Untersuchungen über die Motivation und den Zustand des Täters ergeben mag. Und genau so muss das von allen in dieser Gesellschaft auch klar benannt werden. In Deutschland ist jeder einzelne solche Tat eine Schande.
Am klaren Benennen mangele es gar nicht, meint der Antisemitismusbeauftragte des Bundes. Forderungen nach mehr Polizei vor Synagogen reichten nicht. Gebäudesicherheit allein könne jüdische Menschen nicht schützen.
Das geht nur, glaube ich, wenn man jüdisches Leben an sich fördert und es auch als ganz selbstverständlichen, konstitutiven Bestandteil der deutschen Realität begreifbar macht.
Hamburg will genau das versuchen. Schon länger ist geplant, eine im Nazi-Deutschland zerstörte, viel größere Synagoge wieder aufzubauen. Doch ohne Polizeischutz würde auch die wohl nicht auskommen.
Im Bundestag hat der Verteidigungsausschuss heute über ein umstrittenes Vorhaben beraten. Es geht um die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Und am Beginn weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte die Kampfdrohnen noch in der Haushaltsdebatte als bestmöglichen Schutz für die Truppe bezeichnet. Kritiker dagegen befürchten, damit könne die Hemmschwelle zum Einsatz tödlicher Gewalt sinken. Die Bundeswehr nutzt schon jetzt Aufklärungsdrohnen. Die Unionsfraktion im Bundestag rief den Koalitionspartner SPD dazu auf, einer Beschaffung von Kampfdrohnen zuzustimmen. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte, in seiner Partei gebe es noch Klärungsbedarf. Bundesgesundheitsminister Spahn hat mit seinen Plänen für eine steuerfinanzierte Pflegereform ein geteiltes Echo ausgelöst. Die SPD signalisierte grundsätzlich Unterstützung. Die Linkspartei, Sozialverbände und Gewerkschaften halten die milliardenschweren Vorschläge für nicht weitgehend genug. Die FDP warnte vor Steuererhöhungen. Spahn will den Eigenanteil von Heimbewohnern für die Pflege auf maximal 700 Euro deckeln, sowie die Möglichkeiten pflegender Angehöriger verbessern und einen Tariflohn für Pflegekräfte. Den diesjährigen Medizin-Nobelpreis bekommen 3 Virologen für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Ausgezeichnet werden die beiden US-Amerikaner Harvey Alter und Charles Rice sowie der Brite Michael Horton. Die Entdeckung des Virus, so das Nobelkomitee, habe die Entwicklung lebensrettender Medikamente gegen Hepatitis-C-Erkrankungen ermöglicht. Zu deren möglichen Spätfolgen zählen beispielsweise Leberzirrhose und Leberkrebs. Als Konsequenz aus dem Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters Wirecard plant die Deutsche Börse, das Aktienbarometer DAX umzubilden. Statt 30 Unternehmen sollen künftig 40 Unternehmen im wichtigsten deutschen Börsenindex vertreten sein. Hierzu befragt die Deutsche Börse aktuell noch die Teilnehmer am Finanzmarkt. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der DAX könnte schon im kommenden Frühjahr umgebildet werden. Mehr Masse soll für mehr Klasse sorgen. Kritiker bemängeln, das Aktienbarometer spiegele schon länger nicht mehr die breite Palette der deutschen Wirtschaft wider. Der DAX gilt als veraltet. Eine breitere Aufstellung könnte ihn stabiler machen. Um einen zweiten Fall Wirecard auszuschließen, plant die Deutsche Börse neue qualitative Kriterien für den DAX. Neben dem Börsenwert sollen Firmen bei ihrem Aufstieg schon mindestens 2 Jahre nachweislich profitabel sein und stets fristgerecht Quartalsberichte veröffentlichen. Die Gewinnschwelle ist ein zweischneidiges Schwert, da wachstumsstarke Firmen länger brauchen, um sie zu erreichen. Sie hätten es automatisch schwer, in den DAX zu kommen.
Eigentlich könnten Krisenzeiten wie diese Hochzeiten sein für die Kirchen. Trost zu spenden, Orientierung und Halt zu geben. Das ist etwas, was viele Menschen gerade gut gebrauchen können. Doch Corona hat an einem Trend nichts geändert. Die Gotteshäuser werden immer leerer und es liegt beileibe nicht nur daran, dass aus Abstandsgründen nicht mehr so viele rein dürfen. Die Zahl der Austritte nicht nur in der katholischen Kirche steigt Jahr für Jahr. Ute Spangenberger stellt Ihnen jetzt jemanden vor, der mittendrin steht im Leben und sich mitten unter die Leute mischt. Hier im rheinland-pfälzischen Klausen, um auf unkonventionelle Art die Kirche zu den Menschen zu bringen.
Gottesdienst ist da, wo Gott den Menschen begegnet, sagt Pater Albert. Heute wird das auf einem Traktor sein. Es ist Sonntagnachmittag in Klausen, überall tuckert und knattert es. Am Ende vom Dorf versammeln sich Dutzende Traktoren und Männer. Jede Menge Männer. Um die geht es heute.
Pater.
Ja, herzlich willkommen, Frau Spangenberger.
Ich begleite den Pater bei der Arbeit. Er will die Kirche zu den Menschen bringen, indem er gleich Traktoren segnet.
Traktoren sind ja Männersache.
zum größten Teil. Es gibt natürlich auch Frauen, die Traktoren fahren, natürlich, aber zum größten Teil, glaube ich, ist das eine Männersache. Und von da ist das, sag ich mal, eine gute Möglichkeit, auch mal an Männer heranzukommen, denn gerade die Kirche tut sich ja sehr schwer mit Männern.
Und so kommt man auch ins Gespräch.
Ja, man muss immer ein Medium haben. Es muss ja einen Anlass für ein Gespräch geben.
Auf der Dorfwiese merke ich schnell, über Traktoren kommt man tatsächlich ins Gespräch. Auch ich.
Und der auch?
Der auch, ja. Wir haben noch andere Traktoren daheim, wo wir mal in den Wald oder so mitfahren.
Kommen Sie her?
Von Ausfeld.
Wahnsinn.
Viele hier gehen nicht regelmäßig oder auch gar nicht in die Kirche.
Sagen wir so, selten, ne?
Ja. Also, wenn es nicht unbedingt sein muss, gell.
Ist die Kirche gar nicht ihr Ansprechpartner?
Auf jeden Fall, wenn da ein Priester oder Pastor ist, mit dem man reden kann, ja.
Ist der Pater so einer?
Ja, auf jeden Fall.
Auch der Bürgermeister ist gekommen.
Hallo. Wo könnte die Kirche denn anknüpfen, damit dieser Kontakt enger wird?
Ja, es braucht natürlich neue Formate und eine Traktorwallfahrt oder auch eine Motorradwallfahrt oder eine Fahrradwallfahrt, das sind einfach neue Ideen, neue frische Ideen, die vielleicht auch den einen oder anderen nochmal dazu bewegen, Kontakt mit Kirche zu suchen.
Und dann endlich die Segnung. Für den Pater ist es zweitrangig, dass die Traktorgemeinschaft hier nicht automatisch auch eine Glaubensgemeinschaft ist.
Aber kommen die dann auch mal in die Kirche, wenn die wirklich ein Problem haben?
Ich bin kein Schmetterlingssammler, der jetzt hier Schmetterlinge einsammelt und damit sie in den gesegneten Arm der Mutterkirche kommen, sondern ich bin jemand, der mit Menschen sprechen möchte.
Gerade in der Corona-Krise, glaubt der Pater, hätten viele seiner Amtsbrüder den Menschen besser Beistand leisten können und müssen.
Es gibt auch manche, die sind sozusagen, ja, vor lauter Angst in den Pfarrhäusern geblieben.
Wir machen es da vorne in dem Park.
An seinem Pfarrhaus laufen inzwischen die Vorbereitungen für Teil 2 der Segnung. Hier bei den Familien hat die Kirche viel eher ein Heimspiel.
Was ist Ihnen wichtig, Ihnen mit Ihren Kindern?
Dass wir mit dem gesegneten Fahrzeug fahren. Wir werden christlich erzogen.
Ich mag den Pater sehr. Er ist immer für die Kinder da.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Die Institution Kirche lebt durch ihre engagierten Vertreter. Ich frage mich, ob Klausen als eine Art Blaupause taugt. Hat es ein Geistlicher hier auf dem Land in der katholischen Eifel nicht viel einfacher als etwa in der Großstadt?
So ein Angebot ist in der Großstadt möglich, da bin ich mir ganz sicher. Das ist ein Einsteigersache, das ist jetzt keine große Akt, sowas zu tun. Sie können ja auch Teddybär-Kuscheltiere segnen.
In Klausen holt die Kirche die Menschen in ihrem Alltag ab. Damit hat sie hier eine Chance und ist mittendrin im Leben.
Und damit sind wir schon mittendrin im Wetter. Sven Plöger, wie wird's?
Es wird herbstlich, Pina. Das ist eine wechselhafte Angelegenheit in den nächsten Tagen. Es ist gefühlt eher kühl, auch wenn die Temperaturen dann Richtung Donnerstag und speziell Freitag mal wieder Richtung 19, 20 Grad im Südwesten steigen können. Im Wesentlichen ist der Eindruck des Wetters wunderbar heute von Achim Otto zusammengefasst worden. So sieht's eigentlich aus. Wenn Sie sich dieses Bild merken, dann wissen Sie, wie das Wetter in den nächsten Tagen sein wird und wie die Landschaft ein bisschen aussehen wird. Und wir gucken mal auf den aktuellen Radarfilm. Sie sehen einmal hier ein Regengebiet, was den Nordosten verlässt. Sie sehen aber ein zweites, was jetzt aus Südwesten wieder reinkommt. Und das hat alles mit dem Tiefdruckgebiet zu tun, was zunächst diese wirklichen heftigen Unwetter südlich der Alpen gebracht hat und was sich jetzt hier einfach über der Nordsee dreht. Ich halte mal meine Hand hin, gucken Sie mal. Da bewegt sich fast nichts. Das Tief liegt an Ort und Stelle, rührt aber im großen Stil die feuchte Luft immer wieder über uns drüber. Und teilweise gibt es dann auch mal kräftigere Windfelder. Also typisches Herbstwetter. Wir gucken auf den Ablauf. Der Regen, den Sie gerade auf dem Radarfilm gesehen haben, der kommt in der Nacht weiter nach Osten voran, bremst etwas, sodass es im Nordosten dann morgen Vormittag recht freundlich ist. Dann gibt es hier Richtung Berchtesgadener Land möglicherweise so eine mittägliche und frühnachmittägliche Föhnecke, wo es mal ein bisschen auflockern kann. Später von Westen Übergang zu Schauern, möglicherweise auch versehen mit kurzen Gewittern. Die Temperaturen heute früh, also Morgen früh werden dann in Alpentälern mal runtergehen bis 4 Grad, sonst sind es meistens 7 bis 12. Und am Nachmittag geht es dann rauf, wenn der Föhn hier durchbricht im Berchtesgadener Land. Also am Königssee könnte das passieren bis 18 Grad, sonst die Werte bei 12 bis 17. Und die Aussichten zeigen dann nochmal viele Wolken an den nächsten beiden Tagen. Am Mittwoch ähnlich wie morgen, Donnerstag kommen eher wieder so Schichtwolken rein. Das ist die nächste Warmfront. Aber im Südwesten, Pina, da geht es dann tatsächlich rauf auf bis zu 18 Grad.
Dankeschön, Sven. Das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit einer Reportage aus der Reihe Rabiat. Der ganz private Horror. Darüber, wie Gewalttaten in den eigenen vier Wänden Familien zerstören. Um 0.40 Uhr meldet sich das Nachtmagazin und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Tschüss.